Heute haben wir einen Gast, der LinkedIn nicht nur versteht, sondern lebt. Und das als einer der Top-Experten im deutschsprachigen Raum. Er hat als Speaker, Berater und Geschäftsführer der Lead in Sales GmbH schon über 500 Unternehmen und Persönlichkeiten dabei geholfen, auf LinkedIn sichtbar und erfolgreich zu werden. Und wer wissen will, wie LinkedIn heute wirklich funktioniert und was es braucht, um dort als Unternehmen oder als Persönlichkeit durchzustarten, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen im Doppelerfolg-Podcast. Steffen Wetzel, schön, dass du da bist, Steffen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich tierisch mit euch beiden jetzt über das Thema Vertrieb zu sprechen.
Ja, siehste, ich bin so aufgeregt, dass ich mich schon selber überholt habe hier. Aber Vertrieb ist ein gutes Stichwort, weil mein Intro war natürlich jetzt sehr, sehr LinkedIn-lastig. Mhm. Was ich natürlich unbedingt loswerden muss, ist, dass ich ja hier zwei ausgemachte Vertriebsexperten neben mir habe in den Kacheln, ja, du dazu noch ausgewiesener Online-Marketing-Experte, also deswegen vielleicht nochmal so ein kurzer Schwenk in Richtung Vertrieb. Andreas, für dich auch okay, oder?
Es gibt schlimmere Themen, über die wir reden könnten als Vertrieb, aber lass uns direkt loslegen,
ja? Denke ich. Soll ich dazu was sagen?
Bitte.
Oder was?
Also wir geben dir als Gast ja gerne die Bühne, ja, also kein Problem. Also,
nee, nein, nur vielleicht nur zum Background. Also für uns ist LinkedIn ja ein reines oder ein Vertriebstool und ich komme auch aus dem Vertrieb, ne? Ja. Also ich war selber Marketing-Vertriebsleiter 5,5 Jahre und von daher ist das alles schon sehr vertriebslastig und nicht nur so toollastig, sondern man muss viel im Hintergrund auch im Griff haben, so an den Basics.
Die Frage, die wir, glaube ich, jetzt einfach mal stellen dürfen, damit wir hier mal zielgerichtet reinkommen, ist ja zu sagen, LinkedIn als eine Möglichkeit, als eine Plattform. Du sagst ja selber, Vertriebsleiter, lange Jahre, wie gesagt, wir haben alle unsere Vertriebserfahrungen, es hat sich ja massiv verändert. Ja, also ich meine, kalte Anrufe, früher ist der Außendienstler rumgefahren mit dem Auto, hat geklingelt, dann kam immer das Telefon. Jetzt ist LinkedIn natürlich eine schöne Plattform, sofern man sie versteht und sofern man sie auch bedient. Aber wofür setzt man sie denn aus deiner Sicht sinnvollweise ein?
Es gibt tatsächlich, also wenn man da muss man tatsächlich ein bisschen ausholen. Man kann dieses Tool LinkedIn für ganz verschiedene Zwecke einsetzen. Und ich unterscheide immer so drei Mindestzwecke, die man unterscheiden kann und wo dann aber auch unterschiedliche Strategien zum Einsatz kommen. Ja? Und das ist für viele, ist LinkedIn so ein Brei. Aber es sind tatsächlich so drei Möglichkeiten, die ich mal habe. Und das erste ist, dass das, worin wir auch gut sind, ist wirklich Vertrieb. Also es bedeutet Netzwerkaufbau mit neuen Kontakten, mit Bestandskontakten, mit bestehenden Kunden. Und da der Ausbau des Geschäfts, das ist eine anderslastige Strategie als beispielsweise das, was viele in Corporate-Influencer-Programmen machen, wo es eher darum geht, dass die Unternehmen mehr Sichtbarkeit bekommen, mehr Präsenz. Mhm. Ja, das ist dann auch über Markenbotschafter, wir nennen es immer Markenbotschafter, aber die haben eine andere Funktion. Die sollen nicht hauptsächlich verkaufen, sondern die sollen Sichtbarkeit und Image aufbauen. Das ist eine andere Funktion. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, und das ist reines Recruiting, was ich machen kann. Und da gibt es im Prinzip noch eine Spezialform der Corporate Influencer, das ist dieses CEO-Branding, wo CEOs von Unternehmen quasi Stakeholder-Kommunikation machen. Jetzt ein CEO von Siemens beispielsweise oder sowas. Ja. Aber das sind erstmal so die Zwecke, die ich haben kann und wo ich erstmal gucken muss, dass ich das unterscheide. Und das halte ich erstmal für ganz wichtig, weil viele das über einen Kamm scheren. So. Und wenn ich dann Vertrieb machen will, dann sollte ich halt ein paar Sachen tatsächlich beachten dabei. Ja.
Ja, die liegt gleich los. Also, da wollen wir jetzt ja genauer wissen.
Was soll ich direkt durchziehen?
Also, ich glaube, wir fragen ab und zu mal, aber wenn du einen guten Redefluss hast, den werden wir natürlich nicht unterbrechen wollen, ja?
Ja, es ist immer schwer, mich aufzuhalten, wenn ich da einmal drin bin, ehrlich gesagt. Aber wir wollen ja auch ein Gespräch entstehen lassen. Von daher, mich würde schon interessieren, wie nehmt ihr denn LinkedIn wahr?
Also wenn wir jetzt mal natürlich kurzfristiger in die Vergangenheit zurückschauen, also ich glaube, das hat sich natürlich massiv auch verändert. Also die LinkedIn-Nutzung oder auch die Plattformgeschichte, wenn wir natürlich mal in die Anfänge zurückschauen, wo das ja wirklich eher so eine Recruiting-Plattform war, was aber jetzt sich immer mehr Richtung einer Social-Media-Plattform irgendwie auch entwickelt hat. Und natürlich jetzt in den letzten 2-3 Jahren durch diesen Einsatz von generativer KI ist es natürlich auch eine Textflut geworden, weil ja jetzt jeder Experte sein kann für alles und dementsprechend da auch lange Texte postet, was natürlich auch einen riesen Einfluss auf die Reichweite hat, die natürlich massiv bergab geht für jeden Artikel, weil ja jetzt einfach jeder unendlich viele produzieren kann. Deswegen ist es schon, glaube ich, wie du sagst, sehr, sehr wichtig, sich klar zu sein, A, was ist das Ziel? Also was will ich eigentlich damit erreichen? Und B, man muss es halt professionell bedienen, weil ansonsten funktioniert es halt gar nicht. Weil nur mal sich hinzusetzen und sagen, oh, lass uns mal 20 LinkedIn-Poster stellen und danach sind wir schnell reich über Nacht, egal, funktioniert halt nicht.
Nee, absolut. Christian, wie nimmst du die Plattform wahr?
Ja, also ich frage jetzt mal so für einen Freund. Ich glaube, dass das Problem, was wir ja heute haben bei Unternehmen, ja eigentlich immer so diese effektive Nutzung ist von LinkedIn. Da hat Andreas ja jetzt schon viel gesagt davon, ne? Und mich interessieren einfach die häufigsten Fehler, die du halt siehst im B2B bei Unternehmen, die halt ihren Personal Brand irgendwie bedienen auf LinkedIn und dann vielleicht noch ein Unternehmenskonto fahren. Ja, haben die ja auch zum Beispiel eins für Doppelerfolg, das kann man ja gerne offen sagen, ist weitgehend verwaist. Ja.
Die haben wir ja auch gar nicht.
Ja, also was sind so die typischen Fehler oder auch falschen Glaubenssätze, die ein Unternehmer, wie mein Kumpel da halt haben könnte, ne, in der Nutzung mit LinkedIn oder von LinkedIn.
Das ist charmant. Also ich glaube, das Erste, was der ein großes Missverständnis ist, ist einfach, dass LinkedIn als Social Media wahrgenommen wird und immer verglichen wird mit Facebook oder Instagram und das so als das Business Instagram dargestellt wird, wobei es in sich als Plattform komplett anders funktioniert. Weil Instagram und Facebook beispielsweise, Facebook übrigens gar nicht so, aber Instagram viel mehr, sind halt wirklich Content-Netzwerke, ja? Sind Content-Social-Media-Plattformen. Währenddessen LinkedIn keine hauptsächliche Content-Marketing-Plattform ist. Und das wird oft falsch verstanden.
Ja.
Weil LinkedIn basiert zu einem ganz, ganz großen Teil auf der Netzwerkfunktion. Und so wird beispielsweise auch extrem belohnt, wenn Leute sich mit vielen anderen Leuten vernetzen und wenn sie diese Vernetzung pflegen über die Nachrichten beispielsweise, also wirklich sich austauschen und wirklich in den Dialog gehen oder kommentieren bei anderen und sich an dem Austausch beteiligen. So. Das wird oft mehr belohnt als eigener Content. Und das ist oft so die Vorstufe. Und was wir bei Unternehmen oft haben, ist, dass so die ankommen mit der Grundfrage bei uns, wie kriegen wir mehr Follower auf die Unternehmensseite? Und dann sage ich eine Sache und stelle noch eine zweite Frage. Und das erste ist, was viele nicht wissen, Content von der Unternehmensseite erreicht grundsätzlich ca. 2% der Follower. That's it. Punkt. Kann man sich ausrechnen, ab wie viel Followern es Sinn macht.
Wenn wir mal hochrechnen, heißt bei 10.000 Followern 200, die du erreichst.
Ne? Genau, pro Post. Jetzt haben die, genau deshalb ist beispielsweise unsere eigene Unternehmensseite ist jetzt knapp über 1.000 Followern. Wir haben da kaum was gemacht, auch wenn ich LinkedIn-Trainer bin, weil es einfach verschwendetes Potenzial gewesen wäre. Also wir stecken mehr Arbeit in den Content auf meinem Profil, weil da erreichen wir 10, 20, 30 Mal so viele Leute. Und es macht viel mehr Sinn. Warum? Weil die Leute natürlich persönliche Kontakte wollen. Das ist der zweite Punkt. Übrigens eine Frage, die ich dann immer stelle, das ist gerade bei Geschäftsführern und Vertriebsleitern ganz spannend. Wie viele Unternehmensseiten folgen Sie denn so?
Ja.
So. Und dann ist meist Stille, dann ist meist Ruhe im Karton.
Ja.
Und das Zweite ist halt, es ist ein Social, also es ist schon ein Netzwerk, es ist ein B2B-Netzwerk und Menschen wollen nicht mit Unternehmensseiten kommunizieren. Das wollten die noch nie. Ja, also deshalb kannst du einer Unternehmensseite, du kannst der zwar schreiben in vielen Fällen, aber die kann dich nicht anschreiben.
Ja.
Das heißt, du hast einen riesen Nachteil marketingtechnisch. Du hast gar keinen offenen Kommunikationskanal, während das Personen wiederum haben. Und das ist so vom Verständnis her ein Ding, weshalb Markenbotschafter in ganz vielerlei Hinsicht viel mehr Sinn machen als die hauptsächliche Kommunikation über die Unternehmensseite.
Und das passt ja auch zu diesem Vertriebsgedanken, Menschen kaufen bei Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen. Aber genau das geht ja auch damit einher. Ja?
Absolut, absolut.
Konkrete Frage dazu, also ich verstehe im Prinzip, ist es eigentlich nebensächlich, aber dann in puncto Social Proof. Wie siehst du das dann? Also ich meine, wenn ich natürlich mit der Corporate-Seite nichts mache oder von vornherein weiß ich, investiere da keine Mühe, keine Zeit, weil, 2%. Aber wie ist es dann, wenn ich eine Unternehmensseite habe ohne Follower? In Sachen Social Proof. Ist es ein Problem oder muss ich mir darüber Gedanken machen?
Und tatsächlich ein super wichtiges Thema. Ist ein super wichtiges Thema, weil das auch wieder so diese Schleife bildet, wie baue ich denn Follower auf einer Unternehmensseite? Und ich weiß, dass wenn ich auf der Unternehmensseite poste, erreiche ich schon nur 2% der Follower. Dann kann ich mir vorstellen, raus aus der Bubble und Follower aufbauen über Content, werde ich gar nicht können. Also wie kriege ich denn Follower auf die Unternehmensseite? Ja. Indem ich über meine Markenbotschafter beispielsweise können Leute einladen, der Unternehmensseite zu folgen.
Okay.
Oder können die Unternehmensseite in ihren Beiträgen immer verlinken und so Traffic auf die Unternehmensseite lenken. Und so baut die wiederum auch Follower auf. Ich zeige das immer so oder erkläre das immer. Die Markenbotschafter sind quasi die Pferde und die Unternehmensseite ist der Karren. Und die Pferde rennen vorweg und es fällt immer was ab, was hinten auf den Karren fällt.
Ja.
Quasi. Und das sind die Follower der Unternehmensseite, die langsam mühselig aufgebaut werden in der Regel. Das ist so dazu. Und so kriegen die Social Proof dann am Ende auch.
Aber du sagst halt auch, sieh mal zu, dass du ein paar Follower aufbaust, dass da ein bisschen was ist, ne?
Ja, natürlich. Absolut. Vor allem, wenn der große Konflikt ist oft, das Marketing kriegt die Aufgabe, besorgt mal mehr Follower für die Unternehmensseite und macht da Content. Hm. So. Und das Marketing ist jetzt im Prinzip in diesem Punkt wirklich, also es kann einem leid tun, weil sie haben am wenigsten Einfluss, sollen aber am meisten bewirken. Das heißt im Prinzip, du willst was sagen, Andreas?
Ja, ich wollte den Gedanken noch zu Ende machen lassen und dann wollte ich zu Christian und dir was ergänzen, ja.
Okay, also oft ist so, die Marketer sind die am allerwenigsten jemals Markenbotschafter werden, weil die ziehen in der Regel im Hintergrund die Strippen, ja. Die sind angewiesen auf Markenbotschafter, wo sie ihren Content dann platzieren können. Oder worüber sie Follower auf die Unternehmensseite generieren. Oder sie müssen Ad-Budget in die Hand nehmen. Jetzt kommt die Krux, wenn du Ads schaltest auf LinkedIn, dann wird angezeigt, wie viel Follower hat denn die Unternehmensseite. Wenn eine Unternehmensseite unter 1.000 Follower hat und die Ads schaltet, kannst du es aus meiner Sicht direkt lassen, wenn es mit angezeigt wird. So, das vielleicht dazu einmal zum Social-Proof-Gedanken.
Ja.
Würde ich jetzt zu Andreas.
Genau, ich wollte einfach nur den Bogen auch wieder so ein bisschen packen. Das, was Herr Christian sagt mit dem Social Proof, ist ja total wertvoll und auch richtig. Und danke für die Einblicke da, Steffen. Es ist aber im Endeffekt ja auch erst ein Ziel, was ich dann irgendwie, ich sag mal, in der zweiten, dritten Ebene mitverfolge. Ja. Weil wenn ich am Anfang stehe, dann muss ich halt erstmal meine Pferde aufbauen, sozusagen, also die Personal Brands. Und dann, wenn das am Laufen ist und ich dann, sage ich mal, LinkedIn auch immer besser verstanden habe und es auch immer mehr für mich bringt, dann kümmere ich mich im zweiten oder dritten Schritt halt auch um den Aufbau der Unternehmensseite. Aber damit es halt überhaupt funktioniert, muss ich erstmal die Personal Brands aufbauen, oder?
Absolut. Also ich brauche halt eine Strategie, mit der ich drangehe. Ne? Und das Spannende ist so, gerade bei Unternehmen, sagen wir, ein Unternehmen hat jetzt 4 Vertriebler, mal ganz plakativ gesagt, Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland, ja? Dass ich für die genauso Kampagnen machen kann, weil was vielen Unternehmen nicht klar ist, ist halt, dass ich über LinkedIn, ich finde mehr Leute über LinkedIn als über jedes Branchenverzeichnis, über jedes Telefonbuch, über jedes andere Netzwerk. Ich finde einfach die Leute da. Das ist oft das, was den Vertrieblern die Augen öffnet, wenn wir in so einem Workshop das erste Mal die Zielgruppe suchen und diese sehen, oh Gott. Wir haben neulich vielleicht witzige Story. Ich hatte einen Workshop bei einem Medizintechnikunternehmen. Die bauen den Ferrari der Frauenarztstühle, ja, für Gynäkologen. Tatsächlich, das Ding heißt Diamond. Also Zielgruppe Gynäkologen.
Kopfkino.
Und ich habe denen vorher gesagt, passt auf, Leute, lasst uns bitte vorher, wir müssen unbedingt checken, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht, weil ich weiß nicht, wie viele Gynäkologen finden wir über LinkedIn. Und ihr glaubt nicht, wie viele Gynäkologen wir da gefunden haben. Das ist international. Ich habe einmal den Workshop auf Deutsch gemacht, plus fürs internationale Team, weil auf der ganzen Welt haben wir Gynäkologen gefunden. Die dann kontaktieren konnten, die konnten das gar nicht glauben.
Ja.
So.
Und damit sind wir aber ja wieder bei einem sehr spannenden Thema, was du ja auch oben schon angesprochen hast oder zu Beginn, dass man sagt, also LinkedIn ist ja jetzt keine klassische Content-Plattform, sondern ist ja eigentlich eher eine Netzwerkplattform. Und das heißt, dieses Direct Messaging oder Privatnachrichten oder Direktnachrichten, nennen wir, was sie wollen, ist ja eigentlich etwas, wie gesagt, was der Algorithmus schon belohnt, was du gesagt hast. Und auf der anderen Seite ist es ja auch das, was ja eigentlich die Intention von einem Unternehmen sein sollte, ist ja nicht Followerschaft aufzubauen, sondern Kontakte zu generieren, wo ich dann vertriebstechnisch meinen Auftritt habe, ob der jetzt dann online, offline stattfindet, sei ja erstmal egal, aber dass ich halt Menschen miteinander verknüpfe, was früher vielleicht das Telefon war, davor vielleicht das Haustürklingeln, was auch immer. Und die Möglichkeit auch zu nutzen, bevor man oder vielleicht währenddessen, aber man Content aufbaut oder Reichweite aufbaut, kann ich ja diese Direktfunktion erstmal nutzen.
Absolut, absolut. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. So erkläre ich es oft. Also es ist so, warum auch viele nicht wissen, wie sie mit LinkedIn umgehen sollen, ist, dass es ist einfach eine neue Art der Kommunikation. Und es war lange Zeit so, wir hatten unser Präsenzmeetings. Das waren so von der Intensität, war das Beste und Intensivste, was du machen konntest. So. Dann gab es das Telefon, irgendwann kam so Videokonferenz dazu, ist so die Ebene darunter, das Level darunter. Ne? So, und dann kam in der Regel ganz lange nichts. Und dann kam die E-Mail vom offiziellen E-Mail-Account. So. Und wir schreiben ja mit unseren B2B-Kunden nicht über WhatsApp oder selten. Oder die Beziehung muss sehr intensiv sein. So. Und LinkedIn ist jetzt was sich quasi zwischen diese Telefonie- und Videoebene und die E-Mail schiebt. Also es ist ein zusätzlicher Kommunikationskanal. Wo wir vorher 3 hatten, haben wir jetzt 4, zumindest auf der persönlichen Ebene, für Vertrieb. Und für Vertriebler ist das eine Riesenchance. Wir erreichen den Großteil unserer offenen Angebote. Wenn wir nachfassen, machen wir das per Telefon. Wenn wir die Leute nicht erreichen, schreiben wir die über LinkedIn an. Jetzt ist das so, dadurch, dass es so eine halbpersönliche Ebene ist, weil es ist schon irgendwie persönlich, aber es ist auch geschäftlich. Aber es ist nicht so formal wie eine E-Mail. Ignorieren die Leute uns weniger über eine LinkedIn-Nachricht als über eine E-Mail?
Ja. Finde ich super interessant, was du sagst, weil mich das immer wieder erstaunt, wenn ich für einen Kunden zum Beispiel jetzt einen Markt baue, ja, oder Kontakte finde, die man tatsächlich ansprechen kann, wie viele Unternehmer tatsächlich dann ihr LinkedIn-Profil vielleicht haben, aber dann ohne Foto und haben irgendwie 12 Kontakte. Und wo du genau weißt, da brauche ich gar nicht anfangen, dem eine Nachricht zu schreiben, weil liest der 2030, wenn ich Glück habe, so ungefähr. Was sind denn die Chancen, die Unternehmen tatsächlich liegen lassen, wenn sie es nicht machen? Ja, also du hast gerade gesagt, was für eine große Chance das für Vertriebler ist, aber was ist es denn, wenn ich jetzt als Geschäftsführer im Mittelstand einfach sage, hey, brauche ich nicht?
Kann man machen. Also es gibt ja genug, die das aktuell so tun. Die Sache ist, ich baue halt, also die jetzt starten, bauen ihren Markt für in 1, 2, 3 Jahren. Das ist halt auch die Wahrheit. Ich bin kein Fan davon zu sagen, LinkedIn ist die Lead-Generierungsmaschine Nummer 1, wo du heute anfängst und in 3 Monaten klingelt die Kasse, bis du umfällst.
Ja.
So, das wäre einfach gelogen. Das ist Beziehungsaufbau und damit startet ganz, ganz viel. Wenn ich jetzt aber als Beispiel, wir gehen rein und für deinen Freund suchen wir mal dessen Zielgruppe, ja?
Ja, ja.
So, und jetzt kommt raus, wir finden irgendwie in Deutschland 10.000 Leute, die bei LinkedIn sind. Jetzt sage ich dir, okay, mindestens 5.000 pro Jahr können wir anfragen. Davon nehmen 30% an.
Ja.
Ja. Das bedeutet, wir können 2 Jahre lang all die 10.000 anfragen und davon nehmen 30% an. Dann hat der nachher 3.000 Kontakte, reine Zielkunden in seinem Netzwerk. Und damit, so erkläre ich das immer, hat der sich als Person in die Mitte seiner Zielgruppe katapultiert.
Ja.
Das ist Zielgruppenbesitz auf einer anderen Ebene. Ja. Und den will ich oder den will ich nicht. Was ich sagen kann, ist, die Unternehmen, die das vor 3, 4 Jahren mit uns angefangen haben, die sind aktuell so omnipräsent in ihrem Markt, die werden überall drauf angesprochen.
Ja.
Und die kriegst du aus der Sichtbarkeit nicht mehr raus, weil die sich in die Mitte ihrer Zielgruppe reingearbeitet haben.
Das sind wir aber bei dem wichtigen Punkt, den du ansprichst. Reingearbeitet, das braucht natürlich auch Zeit und Ressourcen. Also wie du sagst, man muss ja die Personal auch Zeit. Das heißt, es muss von der Unternehmensphilosophie, aber auch als Arbeitszeit verstanden werden, dass das halt im Prinzip so wie früher telefonische Kaltakquise quasi auch Zeit zur Verfügung gestellt wird.
Absolut. Und das ist noch ein riesen Knackpunkt, weil es nicht so viele Unternehmen gibt, die das verstehen. Also es ist oft so, wir haben ja Trainingsformen oder Workshops. Ich mache eigentlich lieber Trainings als Workshops, weil Workshops ist so, ich kann jeden mit Wissen zuschütten, kennt ihr selber, einen Tag lang. Da ist die Euphorie hoch und dann rufst du nach 4 Wochen an und was habt ihr umgesetzt? So, das kennen wir alle, ne? Und deshalb machen wir lieber Trainings. Und ganz oft ist so, ich sage den Leuten vorher, passt auf, jeder, der das aktiv macht, braucht mindestens 5 Stunden pro Woche. Ihr müsst diese Zeit zur Verfügung stellen. Darunter macht es keinen Sinn. So. Und das wird oft nicht so ernst genommen, wie es das sollte. Aber es funktioniert halt langfristig, ne? wenn die es machen. Aber oft ist es so, dass intern die Kapazitäten verrutschen.
Und so, wenn wir von 5 Stunden pro Woche reden, reden wir ja auch nur von 1 Stunde pro Tag. Also ich glaube, ja, da, wie gesagt, jeder Vertriebler, der ja selber quasi auch die Akquise machen musste, der kennt das Phänomen, es ist ja auch jetzt nicht nebenbei erledigt. Du rufst einen Kunden an, 3 Minuten Gespräch, schon hast einen Termin. So, ja. Wäre schön, wenn es so funktioniert, aber dann wären halt mehr Leute erfolgreich gewesen. Das heißt, wir haben dieses Zeitthema. Jetzt haben wir aber natürlich, jetzt können wir uns vernetzen und 30% nehmen es an. Das heißt, nach den 10.000 hast du ja 3.000 Kontakte, so wie du gesagt hast.
Ja.
Und was passiert danach weiter? Also ich meine, irgendwie muss ich ja dann doch Content machen oder schreibe ich dann doch die Nachrichten und baue die Beziehung auf und switche dann irgendwann natürlich, ich sage mal blöd gesagt, ins reale Leben rüber und treffe ihn persönlich oder wir telefonieren oder was sind die nächsten Schritte, die danach anstehen?
Genau, das ist natürlich immer das Ziel. Also man definiert sich im Prinzip ein Ziel, das hängt auch davon ab, man muss es immer systemisch sehen, also man kann nicht reingehen und jetzt die LinkedIn-Strategie isoliert von allem anderen betrachten, sondern man muss natürlich gucken, so bietet es sich an, geht ein Unternehmen beispielsweise viel auf Messen. So, sagen wir, die haben 4 Messen pro Jahr, dann ist es relativ simpel, dann baue ich mir Zielkontakte auf und jetzt kann ich mit denen, ich schreibe eine nette Willkommensnachricht, ohne zu pitchen, ja ganz wichtig, alles zerstörungsfrei, weil ich will den Kontakt ja nicht oder die Beziehung nicht verbrennen. Und jetzt kann ich beispielsweise vor einer Messe Leute anschreiben und fragen, hey übrigens, wir sind auf der XY, wir haben da einen Stand. Wenn Sie Lust haben, sich auch mal im realen Leben kennenzulernen, lassen Sie uns noch mal eine Tasse Kaffee trinken oder ich lade Sie gern ein und ich schenke Ihnen ein Ticket. Das gleiche übrigens auch nach Messeständen. Viele Unternehmen haben ja Riesenprobleme, ihre Leads zu organisieren nach Messen. Das heißt, da wird 2-3 Mal angerufen, wird keiner erreicht und dann appt das nach Messen so zick, 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 appt das alles ab, ja, wir alle kennen das und dann kriege ich keinen Kontakt mehr zum Unternehmen. Das Positive ist jetzt beispielsweise, wenn ich das auf einer Messe mache und ich habe den Kontakt bei LinkedIn, dann sieht der auch in 3 Jahren noch meinen Content. Das heißt, Content hat in dieser Funktion so einen Wiedererinnerungseffekt aus meiner Sicht und die Person wird immer wieder an einen erinnert. Und deshalb sind das auch quasi 2 Stränge. Ich habe immer den Content-Strang, das ist 1 Strang. Da forme ich die Informationen, da mache ich quasi passiven Beziehungsaufbau, ja, im Prinzip. Und dann habe ich den Nachrichtenstrang und dann mache ich immer wieder den Kommunikationskanal auf, weil was viele auch bei LinkedIn verkaufen und wo ich absoluter Gegner bin, ist dieses, dein Content muss nur geil genug sein und du kriegst Inbound-Anfragen, bis du platzt. Das ist Märchen. Also wirklich. Wir machen das jetzt schon ziemlich lange. Und auch als Agentur, wir haben irgendwann mal angefangen, der erste Kunde hat gesagt, 12-Monats-Training gebucht. Nach einem halben Jahr war nur noch eine Person dabei, weil die intern umgeschiftet haben. Und dann haben wir gesagt, vor 3 Jahren, okay, dann nehmen wir das Budget und machen eine Agentur draus. Ich wollte nie eine Agentur werden. Ne? Und dann ist dieser Agenturzweig irgendwie so gewachsen. Deshalb, wir haben auch zig Erfahrungen von vielen, vielen Accounts. Und es geht nie über den Content. Wir müssen immer reinpieksen, Kommunikationskanal offen machen, Möglichkeiten bieten, den Einstieg einfach machen. Und dann kommst du in die nächste Runde.
Aber jetzt stelle ich mir, Christian, muss jetzt kurz nochmal rein, bevor du dann wieder gleich loslegst. Aber
nee, ich lege nicht los.
Da sehe ich jetzt schon wieder direkt den Firmeninhaber und sage, oh, Herr Wetzel, das klingt ja schon kompliziert, da müssen wir ja viele Ressourcen reinstecken. Können wir das nicht irgendwie automatisieren?
Ja, gerade aus der IT kriegen wir natürlich extrem viele Anfragen. KI-Companies oder IT-Companies, die sagen, ja, aber das können wir doch alles über eine Software abbilden. Und ist witzig, weil diese Woche wird noch ein Beitrag von mir dazu kommen. Ja, kannst du. Wird dann aber genauso gut wie der Aufwand, den du reinsteckst. Also in der Regel ist es so, wir haben da wirklich Leute sitzen, die, wenn wir das als Agentur machen, 5 Stunden die Woche den Account betreuen. Warum? Weil du super Gefahr läufst, dass diese Automatisierungen dir Sachen verbrennen. Ja, du kannst jede Nachrichtensequenz stoppen, wenn eine Antwort kommt und musst dann händisch rein. Aber du musst die Leute beispielsweise auch segmentieren. Was ist denn, wenn auf einmal in einer Zielgruppe, die du raussuchst, 4 Kunden landen und du hast sowieso gerade Beef mit denen? Ja, oder irgendwas passt nicht. Und jetzt kriegen die deine Marketing-Nachrichten. Dann ist das von Geschäftsführer zu Geschäftsführer beispielsweise, wenn das so passiert, schon eine ziemlich kritische Sache. Weil das ist halt dann wieder persönliche Kommunikation. Es ist halt kein E-Mail-Marketing, drück auf den Knopf und bums 10.000 E-Mails raus. So, man muss sehr darauf achten, man kann sich sehr verbrennen in den Nachrichten. Deshalb bin ich da sehr skeptisch, wobei ich verstehe, wenn man das machen möchte.
Ja, der Wunsch ist ja erstmal legitim, ne?
Der Wunsch ist vollkommen legitim.
Du sprichst ja jetzt tatsächlich vom inhaltlich Verbrennen, ne? Also was ich ja teilweise dann wirklich mache, weil ich automatisiere Businessprozesse, dass ich Kunden habe, die sagen, okay, ich möchte jetzt eine Outreach-Maschine haben, die mein LinkedIn-Profil bedient. Und ich warne da halt immer, ja, weil LinkedIn in den Terms and Conditions das eigentlich ausschließt. Also eigentlich darfst du das nicht. Ja. Und wenn sie es spitz kriegen, dann ist das Beste, was dir passieren kann, ein Shadowban, der temporär ist. Im schlimmsten Fall verlierst du deinen Account.
Erklär doch mal kurz Shadowban, Christian. Also wenn,
ja, also im Prinzip, du postest Dinge und die kriegen halt keine Reichweite, weil die im Prinzip dich in einen Schatten gelegt haben, ja, und dann Content galt einfach nicht mehr, wird nicht mehr ausgespielt.
Also du verhungerst quasi an Reichweite.
Richtig, genau. Ja. Und die sind da auch rigoros, LinkedIn, ne? Die sind nicht zimperlich, die schalten Accounts aus. Und wenn du dann über Jahre eben aufgebaut hast und hast da eine 3, 6, 9, 12.000, die sind dann weg. Und zwar so. Und
Bups.
Das passiert halt häufig, wenn die Kunden nicht nur automatisieren wollen, sondern an der Automatisierung dann halt sparen wollen. Das ist eigentlich immer das Schlimme. Weil machen kann man das schon. Mhm. Oder man kann das so machen, dass LinkedIn eben nicht erkennen kann, ob das jetzt wirklich ein Mensch ist oder eine Maschine. Aber das sind halt Technologien, die kosten dann halt Geld. Und ich denke, Steffen, das wirst du auch erleben, die Leute da, wie soll ich sagen, da sitzt der Euro dann aber nicht mehr so locker, ja, wenn es dann an die Umsetzung geht.
Absolut. Also du brauchst halt das Gegengewicht, ne?
Ja. Was ja auch paradox ist, weil ich meine, sie wollen halt auf der einen Seite Leads generieren, sie wollen Kontakte aufbauen, da geht es ja dann teilweise um fünfstellige, sechsstellige, siebenstellige Investitionsgüter, die dahinter stehen, und dann wird irgendeine 500-Euro-Technologie eingesetzt, weil man halt meint, oh, was Gescheites ist halt nicht drin, und dann verbrennst du dir deine ganzen Accounts, ja? Also ich meine, kann man machen, aber ist halt dann unternehmerisches Risiko. Muss man halt tun.
Absolut. Also ich rate den Leuten immer davon ab. Mhm. Wir kennen natürlich auch Tools, die das machen. Ich kenne auch Leute, die Tools nutzen, die funktionieren, wo sie noch nicht abgestraft wurden. Ich kenne aber auch Leute, die zu uns kamen in die Agentur, die vorher Tools benutzt haben. Also das ist oft Rette so mich. Ganz oft der Fall.
Tu was,
wie bitte?
Steffen, tu was. Reparier das.
Ja, genau, aber die haben vorher Tools benutzt und sagen, das hat einfach nicht gut funktioniert. Mhm. Weil das alles über einen Kamm Gescherte war, ja. Und dann kommen die zu uns und dann merken wir schon im Account, dass der vorbelastet ist. LinkedIn hat quasi so einen Regler, ne? So ein Blacklist-Regler. So, auf welcher Gefahrenstufe stehst du? Und dann merken wir relativ schnell, wo man da steht. Und eine Sache ist, wir haben einen Account mal verloren, der war so vorbelastet, da hat LinkedIn selbst bei uns, bei echten Menschen, die da drin agiert haben, gedacht, so jetzt reicht's uns. Und haben den einfach zugemacht, weil er so vorbelastet war. Ist zum Glück nur bei einem einzigen passiert. War dann auch nicht so witzig für die Person. Für uns auch ein ganz schöner Schock. Aber hätten wir nichts anderes machen können. So, also ich rate da einfach extremst von ab.
Ja, also alles, was auch irgendwie dann den LinkedIn-Kundenservice betrifft, ich glaube, das muss man nicht erleben. Weil so gut ist der nicht. Das sind dann Leute, die sitzen irgendwo in irgendeinem Kontinent oder auf irgendeinem Kontinent und wissen eigentlich in der Regel nicht, wovon du redest. Die müssen sich erstmal schlau machen mit der Fachabteilung und im Endeffekt kriegst du eine Aussage, die hat eigentlich nichts mehr mit der Anfrage zu tun. Also das, wenn es erstmal so weit gekommen ist, ist es eigentlich meistens schon vorbei. Ich weiß nicht,
die haben auch kein Interesse, dir zu helfen. Ja, ne? Genau. Du hast ja gegen die User Agreements verstoßen. Die haben ja selbst, also Richard van der Blom ist einer, der in Europa mit der führenden LinkedIn-Trainer, die Justizabteilung von LinkedIn hat es tatsächlich fertiggebracht, dem größten Trainer in Europa eine gerichtliche Verfügung zuzusenden, dass er gefälligst das Wort LinkedIn überall auf seinem Profil, in jedem Post, auf seiner Website immer mit einem Copyright-Zeichen zu versehen hat. Der den jährlich, also wirklich hunderte von Leute in den Sales Navigator schiebt, aber richtig Umsatz für die macht, die sind da rigoros. Weil sowas kennen die gar nichts.
Aber das ist spannend, jetzt müssen wir gleich noch so ein Fun-Fact-Thema, jetzt kann man ja schon mal drüber sprechen, wie spricht man es eigentlich richtig aus, weil da gibt es ja auch lustige Namen, du hast es ja schon gesagt, so schön LinkedIn, aber LinkedIn. Gibt es ja auch immer noch, LinkedIn, ne?
Sagen viele, ja,
LinkedIn. Ja, deswegen, ich finde es immer so, können wir ja hier auch nochmal mit aufklären in den Zusammenhang, wenn man jetzt schon das LinkedIn sozusagen mit Trademark-Kennzeichen thematisieren, dann können wir ja auch die Aussprache vielleicht nochmal mit dahinter packen, ja.
Wobei ich es ehrlich gesagt nicht weiß. Ist vielleicht ein bisschen beschämend als LinkedIn oder LinkedIn-Trainer, aber ich könnte dir nicht sagen, alle die ich kenne, und ich bin ja in ein paar Bubbles drin, wo so die Top-Influencer in Deutschland und so auch drin sind, wir sagen LinkedIn. So, da sagt eigentlich jeder LinkedIn.
Ja. Sehr gut.
Okay. Ich glaube, die Angelsachsen, wo es hierher kommt, die werden das auch sagen. Also ich habe da noch nie Linket gehört als Wort, aber gut.
Ja, alles gut. Also lass uns zurückkommen zu den wichtigen Themen. Wie das Scheißding ausgesprochen wird, ist ja gar nicht wichtig, sondern dass man es mit gescheiten Zielen bedient. Du hast ja am Anfang schon diese drei Themen aufgesprochen. Recruiting ist ja natürlich ein Thema, würde ich jetzt heute gar nicht so tief reingehen, weil es im Endeffekt für mich eine andere Form von Vertrieb ist, aber trotzdem ja die Gesetzmäßigkeiten ähnlich funktionieren.
Absolut.
Du hast gesagt, im Endeffekt, wir brauchen echte Menschen, die als Personenmarke vorne weggehen. Wir brauchen Menschen, die es dahinter auch bedienen und die dafür Zeit benötigen. Das gilt ja jetzt fürs große Unternehmen, der Angestellte genauso wie der Solo-Selbstständige, der damit erfolgreich vorwärts gehen will.
Absolut.
Dass der Fokus halt eben eher mehr auf dem Thema Direktnachrichten legen sollte als auf Content-Erstellung. Das kann sich dann sicherlich auch ergänzend unterstützen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde investiere in Direktnachrichten, dann habe ich natürlich ja relativ schnell extrem viele Nachrichten und einen Nachrichtenfluss, den ich ja irgendwie bewerkstelligen soll. Jetzt ist die Posteingangsfunktion von LinkedIn ja nicht gerade super sexy. Muss man ja auch sagen.
Das stimmt, ja.
Wie werde ich der ganzen Dinge noch her? Und ich sag mal, woran erkenne ich dann auch, wo ich sage, hey komm, den Kontakt, den lasse ich jetzt irgendwie mal ruhen. Was gibt es da vielleicht noch für Einblicke von deiner Seite?
Wenn dir die ersten 30 Minuten des Gesprächs mit Steffen Wetzel gefallen haben, dann schalte nächste Woche wieder ein, weil da gibt es die zweiten 30. Wir sehen und hören uns. Bis dann.